die volle Ladung, die teilen wir ja zum Teil wirklich mit wenig. Die, wenn wir wirklich eben unser Wertesystem vielleicht auch verlassen haben, wenn wir getriggert sind, wenn wir das Kind angeschrien haben, wenn wir Sachen gesagt haben, wo man denkt, oh mein Gott, ich habe nie gedacht, dass ich das sage und jetzt plups da raus. Diesen Moment mit jemandem ehrlich zu teilen, braucht Mut, wäre aber auch ein Teil der Heilung.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast.
Sandy Fröhlicher ist Psychotherapeutin und Familienexpertin. Ihre Praxis in Zürich, die hat sie regelmässig voll. Voll mit Eltern, insbesondere Müttern, die erschöpft sind, die überfordert sind, die alles probieren, richtig zu machen und ihren Kind und sich selber gerecht zu werden und irgendwie trotzdem das Gefühl haben, sie schaffen es nicht. Und sie fragen dann Sandy, Sandy, was können wir machen? Und sie sagt meistens in der einen oder anderen Form ungefähr das Gleiche, nämlich, mach doch einfach mal nichts. Ich bin mit der Sandy hergesessen. Es ist ihr zweiter Podcast mit mir. Vielleicht habt ihr den ersten auch schon gehört. Der hat «Wie fülle ich meinem Kind den Rucksack nicht zu sehr?» geheissen und hat einen ganz lustigen Schluss. Also wenn ihr den hört, ganz bis zum Schluss hören. Aber jetzt müsst ihr zuerst mal den hier hören. Wir haben ihn ganz speziell zum ersten Mal von einem Live-Publikum aufgenommen. Am Swiss Podcast Festival, früh am Samstagmorgen. Und am Schluss dürft ihr auch noch Fragen aus dem Publikum mithören. Ich wünsche euch ganz viel Spass und hört gut zu. Es hat einfach ein paar ganz wichtige Botschaften drin.
Herzlich willkommen zum Swiss Podcast Festival 2024. Swiss Podcast. 12 Podcast Workshops. Sechs Best Practice Talks. Und 36 Live Podcasts. Willkommen zum größten Podcast Happening in der Schweiz. Zum ersten Mal im Kino Frame. Swiss Podcast Festival wird unterstützt von RevLab, AXA, ARAG, TUI und Audiokanzlei.
Guten Morgen miteinander und merci vielmals, habt ihr den Weg hierher gefunden, ins Frame. Ein paar Leute haben es geschafft heute Morgen, plus ein Hund. Herzlich willkommen. Da sind wir auch froh. Das ist der «Mal ehrlich» Podcast. Ich bin Andrea Janssen und das ist Sandy Fröhlicher, mein Gast heute. Und wir reden über Perfektionismus, wir reden über Selbstoptimierung und wir haben es unter den Titel gestellt «Mama, sei doch nicht so streng zu dir». Und wahrscheinlich haben schon auf dem Weg hierher alle mit den Augen gerollt und gedacht, ja, mega gut, wie denn? dann werden wir eigentlich heute auf die Spur kommen. Sandy Fröhlicher ist Psychotherapeutin. Sie hat selber eine Praxis hier in Zürich. Sie ist Mutter von Zwillingen und sie ist die Einzige, die zum zweiten Mal in einem «Mal ehrlich» Podcast zu Besuch ist. Merci vielmals, bist du da.
Danke schön. Danke vielmals.
Sandy, ich habe es gesagt, du bist eine Mutter von Zwillingen und wir reden heute über Perfektionismus. Mhm. Und wenn man Mutter von Zwillingen ist, dann muss man sich sowieso vom Perfektionismus verabschieden, oder?
Augenblicklich. Man wird so rausgeschmissen aus jeglicher Komfortzone. Und Mut zur Lücke wird der neue Alltag, absolut.
Aber ich glaube zu wissen, dass du doch auch selber recht so in diesen Perfektionismus fallen, dann haben wir so gesagt, eigentlich bist du reingefallen.
Regelmäßiger Besucher. Mhm. Regelmäßiger Besucher in guter Gesellschaft. Habe ich dich dort auch schon gesehen?
Wie hast du das, glaube ich, auch Wir wollen an dieser Stelle vielleicht noch betonen, wir haben uns heute nicht abgestimmt.
Zufall.
Wir haben beide ein Blümli-Outfit an. Das ist wirklich ein Zufall. Aber es hat vielleicht eben auch mit dieser gewissen Inklination zu tun, dass wir doch ein bisschen perfektionistisch sind. kannst du mir mal ein Beispiel geben, wie du das an dir selber gemerkt hast? Oder wie bist du in das Abenteuer Mutterschaft reingestartet? Mit was für Erwartungen an dich selber?
Mit Höhen. Mhm. Mit Höhen, oder? Also, wenn dein Job Psychotherapeutin ist und du Jahrzehnte geschafft hast mit Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern und immer mehr mit ihren Eltern, dann bist du immer auf der anderen Seite gewesen. Du hast immer gehört, oder, ja, wo ist Shortcoming gewesen? Wo ist das Bedürfnis nicht erfüllt gewesen? Was ist prägend gewesen? Und plötzlich bist du auf der anderen Seite. Plötzlich bist du die prägende Person. Und ich habe das Gefühl, ich sei nicht sehr in einer rosa Wolke in Mutterschaft gestartet, aufgrund von meinem Beruf. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, also, ich weiss, es ist Arbeit, ich weiss, es wird turbulent. Ich bin trotzdem mega überrascht gewesen, was es mit einem macht. Mhm. Und zwar nur schon von Schwangerschaft und deiner Einstellung dort. Wie werde ich das handeln? Geburt, stillen, all diese netten Ideen. Und dann sind in meinem Fall jetzt die Babys dann da und von dieser Lockerheit und von dieser Offenheit ist alles verschwunden gewesen. Und so mein erster Moment, als ich das realisiert habe, war wirklich gewesen, Unispital, Wochenbett, nach 3 Tagen zuerst mal Sonnenlicht. Und du sitzt dort vorne raus und ich habe zu meinem Mann damals gesagt, ich glaube, ich habe sie jetzt schon verbockt. Sie ist schon gelaufen. Und er hat mich so angeschaut und hat so gefunden, aber also Herz, ich glaube, es geht noch so viel Schittenbach daran, bis die 18 sind. Ich glaube, das war jetzt noch nie gewesen. Aber dort habe ich wie so für mich gespürt, Mutterschaft hat sich sehr schnell wie so eine Minusrechnung angefühlt. Du fängst neu mit an und du hast dir gewisses Wissen angeeignet über Bindungstheorien, über Bedürfnisorientierung. Und dann geht es los. Und dann realisierst du, was das heisst. Und dann kommen Faktoren wie, ja, also Sachen, die du einfach nicht kontrollieren kannst, wie deine Geburt verläuft, Müdigkeit. Also, ich meine, unvorstellbar war für mich, wie müde man sein kann. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Und wirklich der innere Druck, was das mit einem macht. Und dann die Ideale, ja, die sind dann da und die sind wie auf dem ganzen Weg dabei, aber so weit weg von dem, was im Alltag eigentlich noch machbar ist. Also für mich ist der Perfektionismus, der ist mit im Spital so eingezogen und hat mich schon ein recht Stück auf dem Weg begleitet. Ich würde auch jetzt nicht sagen, oder dass ich jetzt sagen kann, oh boah, das habe ich total hinter mir gelassen. Also Endziel, glaube ich, in dem Thema, das so tief in unserer Gesellschaft, so tief in dem Mutterideal ist, ich glaube, das ist wie nicht erreicht. Aber so mit den Etappenzielen über die letzten 5,5 Jahre bin ich zufrieden. Und ich finde es auch schön, dass wir heute die Plattform haben, um über das Thema zu reden. Weil ich tatsächlich, oder ich habe gesagt, in guter Gesellschaft, sowohl in meinem Privaten wie auch in meiner Praxis, das ist ein Thema, wo fast alle Eltern nicht davon gefeit sind, vor allem alle Mütter, immer wieder mal darüber zu stolpern. Und darum wichtig, dass man es heute anschaut.
Darum sind wir heute auch da. Wir haben darüber geredet und du hast mir eben erzählt, dass im Moment auch sehr viele Leute zu dir kommen, die am Anschlag waren und wahnsinnig erschöpft. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig stark wahrnehme, auch so in meinem Umfeld. Und darum haben wir gefragt, wir haben heute darüber reden. Aber ich würde noch schnell einmal gerne zurückgehen zu dir, eben zu dem Moment, wo du im Spital warst und nach diesen 3 Tagen schon schon kapitulieren. Und ich frage mich so ein bisschen, aber woher sind denn die Erwartungen in deinem Kopf gekommen? Also, ist es spezifisch, weil du den beruflichen Hintergrund hast und wahnsinnig viel gesehen hast oder gehört hast? Oder ist das auch etwas, was, sage ich mal, eben uns allen passiert?
Ich glaube, es passiert uns allen, oder? Also ich glaube, Perfektionismus tiefer wo bei unserer Gesellschaft. Wir sind ein Leistungstierli, wir haben einen Fokus gegen außen. Und dann, wieso soll das von der Elternschaft Stopp machen, oder? Also das Thema, wo uns am nächsten am Herzen ist, wo uns irgendwie zu ja Leistungen weit über unsere Grenzen ermöglicht, wieso soll es dort Stopp machen? Und wir sind ja irgendwie nicht mehr so, dass wir dann in unserer kleinen Welt die Entscheidung getroffen haben, ein Kind zu haben und wie wollen wir das machen. Sondern wir haben so viele Einflüsse, die weit über unsere Nachbarschaft, unser Dorf oder was auch immer raus. Es ist ein riesiger Kosmos von Expertenstimmen, von Wissensinhalt. Und ja, also ich glaube, man müsste sich sehr fest verschliessen, um während der Schwangerschaft sich nicht mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Aber wenn du sagst Leistung, also inwiefern tut man jetzt Leistung auf Schwangerschaft, auf Geburt, auf Kind haben, übertragen? Also was kann man da zum Beispiel alles leisten?
Hey, ich finde, man kann unglaublich, eben die Minusrechnung, ich finde, es fängt in der Schwangerschaft an. Das ist ja schon ein Leistungskatalog von der Ernährung zu deiner Stimmung. Also bist du entspannt gewesen? Hast du geschaut, dass du nicht gestresst bist? Hast du sicher nicht mit deinem Partner gestritten? Wie war deine Arbeitsauslastung gewesen? Eine Sache, die du wirklich nicht kontrollieren kannst und die man heute auch weiss, oder, durch die neuronalen Veränderungen, die wir Frauen unterlaufen, die Schwangerschaft, die sind kontraproduktiv. Oder?
Kontraproduktiv zu was?
Unser Hirn wird während der Schwangerschaft wie nur mal umgebaut, wie in der Pubertät. Und das ist ein funktionaler Prozess aus der Evolution, zielt voll darauf ab, dass wir nachher uns ideal auf unser Kind einstellen können. dass wir seine Gesichtsausdrücke, seine Bedürfnisse, seine Signale können deuten und so die Dinge können, abdecken. Und auch, dass wir Gefahren in der Umgebung gut können wahrnehmen können. Das ist funktional für die Fürsorge für unser Kind, aber für unsere psychische Gesundheit ist das nicht funktional. Oder? Wir sind maximal vulnerabel für Sorgen, Ängste, Stress. Und das fängt in der Schwangerschaft an. Das heisst, die glowy, durchentspannte Schwangere, das ist schon die erste Leistung. Dann geht es ums Gebären. Oder? Also nur schon das eine heisst natürliche Geburt und das andere ist nicht die natürliche Geburt, ist eine Bewertung. Oder? Egal, was zu dem geführt hat, egal, ob es die beste Entscheidung war für Kindeswohl, für Mutterwohl, ich hoffe, das war es. Meistens war es in dem Moment, wo es stattgefunden hat. Aber es hat eine Bewertung drauf. Und für viele Mütter hat das schon die erste Leidenskomponente in der Geschichte mit ihrem Kind. Bei mir war das sicher nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Vorbereitet, ich wusste, es wird so sein. Und dann sind sie Frühgeburten gewesen. Eins geht auf die Neo, das andere ist bei dir, du pendelst hin und her. Und so schnell kommt das Gefühl von, hätte ich nicht noch mehr machen können? Hätte ich nicht noch präsenter sein können? Dort das eine Mal, wo ich dann schnell bin, duschen und das Baby ein bisschen geprägt hat. Bindung. Ist es schon gelaufen oder nicht? Also die Minusrechnung, die läuft wie im Hintergrund. Und ja, rückblickend kann man gewisse Sachen relativieren, aber nicht im Moment. Und ich finde, es wird auch nicht unterstützt durch all die Informationen, die mit Müttern geteilt werden. Das ist ein hoher Anspruch.
Wie hat es dein Mann empfunden?
Anders. Mhm. Also ganz eine andere Rolle, ganz eine andere Herangehensweise und sicher nicht das höhere Ideal, aber auch eine andere Zuständigkeit. Also er hat die Kinder nicht geboren, er hat sie nicht gestillt. Das ist schon mal ein riesen Unterschied. Die ersten Themen sind geknüpft als Mami sein. Plus, nachher hört ihr das nicht auf. Warum sind Frauen so viel empfindlicher auf den Perfektionismus im Elternsein? Weil ganz viele von diesen Aufgaben, egal ob die häuslichen oder die Betreuungsfunktion, sind immer noch der Frau zugeteilt. Ob das dann so wäre oder nicht, oder ob man das klingt anders, das ist ein ganz anderes Thema. Aber in den Köpfen ist es immer noch so. Das heisst, für die Frau ist es schon mal automatisch schwierig zu sagen, okay, ich bin da mild, ich schaue das entspannt, pragmatisch an. Niemand signalisiert das einem, dass das angemessen wäre. Braucht recht viel Mut.
Wie fest hast du das Gefühl, hat das mit unserer eigenen Erziehung zu tun? So wie wir aufgewachsen sind, hast du noch ein anderes Paradigma herum, wie man mit Kindern umgeht? Also das wandelt sich ja die ganze Zeit.
Total, das hat sich auch fest verändert. Ich glaube nicht, dass es nur einfacher gemacht hat. Oder? Also es konzentriert sich heute fast niemand mehr auf den Vergleich gegenüber im Muttersein. Oder niemand fragt sich, ist mein Kind heute verwahrlost gewesen, hat es gegessen, hat es sicher zu Hause. Das ist ja nicht das, was sich Mütter Gedanken machen, sondern das ist ja sowieso schon mal gesetzt und dann geht es gegen oben und gegen oben ist offen. Da kommt noch dazu, dass wir schon eine Generation sind, die sich sehr ausgiebig mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt hat und dann vielleicht auch gespürt hat, das sind meine Schmerzpunkte, die haben eine Verbindung zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Also, was macht das mit mir? Ich will es besser machen. Ich will es richtiger machen. Und was heisst das? Also gut, was heisst das? Ich lese mich ein, ich höre Podcasts, ich höre meinen Freundinnen zu, wie ist denen ihres richtig? Und dann wird es streng, oder? Also das ist der höhere Anspruch, wo sicher anders ist als in früheren Generationen.
Und wie würdest du sagen, im Vorgespräch hast du mir mal gesagt, der Fokus ist weniger gegen innen, sondern ist mehr gegen aussen.
Absolut. Also das ist auch ein Kernelement für unsere Leistungsgesellschaft. Die wenigsten von uns sind sozialisiert worden, um früh zu spüren, hey, wie fühlst du dich? Was brauchst du? Wie steht es um deine Grenzen? Sondern es war darum, was sieht man von außen? Welche Ergebnisse zielst du? Was ist das Feedback? Zuerst von deinen Eltern, dann von deinen Lehrern, dann von der Gesellschaft. Es ist immer außen. Und das ist nicht einfach, wenn du Mami bist, ist das aufgelöst. Das ist unsere Sozialisierung. Und das, glaube ich, ist der Hauptprozess, der nachher losgeht, oder sich mutig langsam von dem zu lösen. Und das ist auch der Grund, warum dann viele eben sich die Infos einholen. Ja, wie mache ich das? Mhm. Wenn ich kein Vorbild hatte, was sind meine Grenzen, was ist meine Selbstfürsorge, dann muss ich es mir ja irgendwo holen. Dann hole ich es mir bei Experten. Wenn ich jetzt aber mein Ohr schon offen habe, weil ich verunsichert bin, dann höre ich recht viel Appell. Und das ist vielleicht einerseits Wissensvermittlung, aber andererseits trägt es auch zu einer grossen Verunsicherung weiter bei. Und das, glaube ich, ist so die Konfrontation, die relativ bald mal anfängt.
Aber wenn du sagst, eine grosse Verunsicherung, oder? Jetzt eben, es gibt so wahnsinnig viele Informationen und dann könntest du ja eigentlich die Verunsicherung eben durch das mindern, indem du weiterbildest, indem du das rausfährst, indem du das gehst schauen, okay gut, wie machen es andere, okay gut, jetzt habe ich ein Playbook, jetzt kann ich dort nachher gehen.
Hey, ein Teil ja. Also das, ich glaube, ich habe auch viel profitiert, auch trotz deren Ausbildung, die ich schon kann, trotz meinem Beruf, von diesen Wissensinhalten, die so aufbereitet sind, dass sie so erstmal gratis, jederzeit verfügbar da sind. Ja, das ist toll. Und das macht aber gleichzeitig, dann hast du all die guten Sätze. Die guten erzieherischen Sätze. Was sage ich, wenn mein Kind einen Wutanfall hat? Was mache ich, wenn ich gestresst bin?
Ja, was sagst denn du da? Sag mal.
Manchmal viel, manchmal wenig, manchmal schliesslich, manchmal schlüssig.
Ich weiss, du bist jetzt verrückt.
Genau. Es ist okay, verrückt sein. Es ist nicht okay. Oder? Also, ich habe vielleicht diese Sätze gehört, ich denke, die sind super, ja, so will ich es machen. Mein eigener Erfahrungshintergrund. Also, ich weiss jetzt nicht genau, wie okay es war bei dir. Oder? Also, ohne Vorwurf. Ja. Es ist nicht das, was wir selber erfahren haben. Das haben wir nicht verinnerlicht. Jetzt höre ich das. Auch wenn ich den Podcast auf endlos Schlaufen höre. Jetzt komme ich in die Triggersituation. Was wird aktiviert? Nicht per se mein logisches Denken. Oder? Sondern einfach, das Kind schreit im Kopf, es wirft sich am Boden. Okay, du bist wütig, okay, du bist wütig. Oder es funktioniert nicht im Kopf. Es geht nicht vom Kopf zum Kind. Unser ganzes Körpersystem muss das Lernen verinnerlichen. Das heißt, wir versuchen etwas zu vermitteln, mutig, schön, wo man selber nicht verinnerlicht hat. Ich versuche dir das Lesen zu lernen und bin Analphabetin. Wenn das keine Überforderung ist, dann weiss ich auch nicht.
Hey, aber du mal schnell, das finde ich jetzt spannend, wenn du sagst, etwas, was wir selber nicht gelernt haben. Was meinst du damit? Meinst du jetzt das so, wie unsere Eltern damit sind umgegangen oder so, wie wir uns mit uns selber umgehen?
Beides. Beides hat irgendwo seinen Anfang gehabt, oder? Und ich glaube, bevor wir jetzt da so einen Vorwurfsschublade aufmacht, ja, finde ich ganz wichtig, weil dann schiessen wir unseren eigenen Fuß in dem, genau, Thema. Unsere Eltern haben den Wissensstand gehabt, den sie kann, die emotionale Reife, die sie kann, und die Lebenssituation, die sie haben. Und mit diesen Voraussetzungen haben sie uns gegeben, was sie haben können. Mit den besten Intentionen. Ich habe in meiner ganzen Praxistätigkeit keine schlechten Eltern gesehen. Ich habe müde Eltern gesehen, gestresste, überforderte, belastete Eltern. Aber keine schlechte. Ich habe noch nie jemanden vor mir gehabt, der gesagt hat, intentional haue ich jetzt meinem Kind mal eine rein. Und jetzt, das passiert nicht. Alle kommen aus den besten Intentionen, was in damaliger Zeit der Standard war. Ein paar drüber, ein paar drunter. Aber sicher mit den besten Intentionen. Und ja, gewisse Sachen haben wir gelernt. Wahrscheinlich mehr, als uns jetzt gerade in dem Moment bewusst ist, wo wir enorm dankbar sein können. Und gewisse Sachen haben wir nicht lernen können, weil es unsere Eltern auch noch nicht verunnerlicht haben. Sie haben aber einen riesen Gump gemacht von ihren Eltern zu dem, wo sie Eltern geworden sind. Und wir versuchen den gleichen Gump. Aber der ist streng. Und von dem Gump, den unsere Eltern schon gemacht haben, jetzt nur mal eine Stufe rauf, hey, die haben nicht so einen schlechten Job gemacht. Und das vergessen wir manchmal. Und gerade wenn wir so kritisch auf unsere eigene Beziehungs- und Erziehungserfahrung, dann sind wir unkritisch. Und ja, wir spüren Sachen, wo wir denken, ja, das wäre vielleicht gut gewesen, zwischen denen mal so den Social Pleaser rauszulassen und ein bisschen mehr Emotionsregulation oder generell mehr Emotionen gesehen zu haben. Mhm. Ja, aber das Erwachsenwerden hört ja nicht auf, wenn du ausziehst. Es ist immer noch dran. Wir sind immer noch dran am Nachreif. Und unsere Kinder sind die beste Einladung dafür. Wenn du vorher das Gefühl hast, du hast keine Themen mehr. Dann hast du dein Kind. Und dann trampen sie so auf dem vorinstallierten Minenfeld von deinen Schmerzpunkten um und denkst so, ja, okay. Nein, das kann ich nicht. Ich wünschte, ich kenne es für dich, aber ich kann es noch nicht. Wir müssen es zusammen lernen.
Und jetzt gibt es schnell 2 Minuten Werbung. Hey, mal ehrlich, wie oft hast du im Familienalltag das Gefühl, du seist 7000 Sachen am Jonglieren? Alles muss in der Luft bleiben, kein Ball darf runterfallen und am Schluss des Tages bist du selber platt. Genau hier kommt die wichtige Regel ins Spiel. Du kannst nur geben, wenn es dir selber gut geht. Gesundheit ist kein Luxus, sie ist nämlich das Fundament für dich, für deine Familie, einfach für alles. Und genau darum möchte ich dir heute Heidak vorstellen. Heidak ist ein Schweizer Familienunternehmen mit richtig viel Herz. Seit 1975 steht Heidak für naturheilkundliche Produkte. Nachhaltig geerntet und hergestellt, mit regionalen Biorohstoffen und ganz viel Liebe, natürlich. Ein Highlight aus ihrem Sortiment, das wir dir unbedingt das Herz legen möchten, ist die Knospenkraft-Reihe. Das sind drei geniale Nahrungsergänzungsmittel, die speziell für Leute wie mich und dich gemacht sind. Nämlich dann, wenn wir den Bau wieder mal alle gleichzeitig in der Luft behalten müssen. Zum Beispiel Knospenkraft-Energie. Das ist dein Begleiter, wenn dir die Power fehlt. Und leider fehlt dir ja noch so etwa die. Egal, ob er nach einer kurzen Nacht oder nach einem langen Tag, die Tafeln geben dir den nötigen Schub, um wieder in die Gänge zu kommen. Und dann gibt es Knospenkraft-Schutz. Das ist der Bodyguard für das Immunsystem. Gut, wenn wieder alle verkältet sind, wenn jeder Käfer aus der Kita oder Schule bei euch daheim einzieht, hilft euch das, stark und widerstandsfähig zu bleiben. Und nicht zu vergessen, der Dritte im Bund. Knospenkraft-Trost. Das umarmt die Seele. Wenn alles zu viel wird oder wenn Kinder zum Beispiel mal Heimweh haben, in einem Lager oder der erste Liebeskummer plagt, dann hilft Knospenkraft Trost dabei, emotional wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Tönt gut, ist es so. Und das Beste, die Tafeli oder Lutschpastillen auf Deutsch sind rein pflanzlich, nachhaltig und ganz einfach und sicher für Erwachsene und für Kinder. Also schau einfach mal vorbei auf heidak.ch. Das ist heidak.ch. Dort findest du alle Infos zur Knospenkraftreihe und noch viel mehr Produkte für dich und für deine Familie. Weil es dir darf gut gehen. Und so. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast.
Was sind das für Leute, die zu dir in die Praxis kommen?
Hey, du und ich.
Du und ich.
Ich brauche doch keine Hilfe.
Ah. Nein. Nein, nein, wirklich. Hast du gesagt, für mich ist das jetzt meine Stunde hier.
Hey. Gratis.
Ja, so gut. Das habe ich ganz geschickt eingefangen.
Aber ich habe bis jetzt geredet, wenn wir kehren.
Ja, das stimmt.
Nein, was kommen für Leute in die Praxis? Es war ganz spannend nach unserem ersten Podcast. Wir haben einen Podcast gemacht, der geheißen hat, wie fühle ich den emotionalen Rucksack von meinem Kind nicht. Mhm. Hat einen anderen Titel zuerst gehabt.
Hat einen Arbeitstitel gehabt, der geheißen hat, wie fucke ich mein Kind nicht ab. Wir haben dann gefunden, das ist ein bisschen zu...
Lümmer.
Müssen wir ein bisschen abändern, auch aus suchmaschinentechnischen Gründen.
Genau. Ja, das wäre wirklich schwierig geworden. Jedenfalls haben wir den Titel abgeändert. Und das ist ein schöner Podcast gewesen, der einen guten Überblick gegeben hat über eine neue erzieherische Haltung. Eine, die sagt, hey, ich will dir das Gegenüber sein. Ich will auf mich schauen, mich weiterentwickeln. Ich möchte dein Begleiter sein und nicht dich formen. Das war ein schöner Überblick gewesen. Und wer in die Praxis gekommen ist nach dem Podcast, hat den gehört, hat auch noch 10 andere gehört zum Thema, hat jedes Buch gelesen, das ich zum Teil nicht mehr gelesen kann, ist super informiert gewesen und ist gekommen mit dem Wunsch, wie kann ich es noch besser machen? Und du schaust drauf und denkst, wow, du weißt so viel, du machst so viel und du bringst mir das Stückchen, wo du sagst, da flippe ich aus. Das kann ich nicht, vertrage mein Kind nicht. Oder manchmal macht es mir keine Freude. Oder, hey, wer bin ich eigentlich? Aber was du willst, ist Technik, noch mehr Selbstoptimierung. Und das war für mich ein rechter Augenöffner gewesen. Und vielleicht auch der Grund, warum wir heute da sitzen. Oder? Ein Teil von der Lösung will ich sein mit einem Podcast, wo man informiert. Und gleichzeitig auch ein Teil des Problems sein, weil es ja wieder ein Ideal entstehen lässt. Die Mütter, die gekommen sind, die haben alle schon einen gigantischen Job. Die waren super parat. Und es ist anstatt darum gegangen, jetzt noch mehr Technik drauf zu hauen, mal schnell einen Schritt zurück zu machen. Zu sagen, hey, warte mal schnell. Ja, das findet statt. Und jetzt schauen wir aber das erste Mal, wie geht es dir mit dem? Und warum findet es statt? Also warum flippst du? Nicht als erstes schauen, okay, wie bringst du deine Wut unter Kontrolle? Warum ist denn die da? Und zu schauen, wie läuft der Alltag, wie geht es dieser Mutter in diesem Alltag, welche Bedürfnisse sind absolut nicht erfüllt, weil sie geht und geht und geht. Was sind die äußersten Belastungsfaktoren? Manchmal können wir an denen schrauben, Aufgabenteilung, manchmal nicht. Und dann hast du aber den Riesenberg von inneren Lasten und das sind die Ideale.
Und woher kommen die? Also, wir haben es vorher schon angetönt, aber... Ich habe so das Gefühl, man findet überall findet man so wie eine Top-Benchmark.
Also absolut. Zu jedem Thema. Oder? Du machst dein Insta auf und dann schaust du, okay, Experten-Thema Ernährung, Kind. Wunderschönes Kinderzimmer, Wichteltüren bis zum geht nicht mehr. Dann die ganze Emotionsregulationsstrategie. Dann es ist von allem top-notch. Und von dem wirst du bestrahlt. Und der Vergleich ist nicht mehr real. Weil der ist der Experte in der Ernährung. Seine Wichteltür weiss ich nicht, wie sie aussieht. Der ist der Wichteltür-Experte, aber wenn das Kind dann den Wutanfall im Kopf hat, was nützt einem die? Es ist wie so, aber du nimmst den Experte und machst so ein Bucke und denkst, ich muss alles abdecken. Überall zu wenig, überall zu wenig. Und das ist die Seite. Und dann hast du noch deinen eigenen Alltag, wo du vielleicht Lohnarbeit machst und Care-Arbeit. Hey, gehst du arbeiten, bist ein bisschen zu wenig. Kommst du heim, bist ein bisschen zu wenig da gewesen. Es ist zu wenig, zu wenig, zu wenig. Und gleichzeitig willst du es besser machen denn je. Und das gibt eine riesen Lücke, wo eben der Perfektionismus sich dann ausbreitet. Also wenn ich so viel Unsicherheit habe, der Perfektionismus ist wie ein Versprechen. Wenn du so machst, zu 100%, dann kommt es gut. Und ich meine, wo wollen wir es mehr als bei unseren eigenen Kindern, dass es gut kommt?
Und ich frage mich noch so ein bisschen, die Selbstoptimierung, inwiefern ist denn die auch ein bisschen Selbstverleugnung? Also, weißt du, wie soll ich sagen? Manchmal habe ich sowieso das Gefühl, eben, man sollte all diese Sachen, jetzt muss ich vielleicht eben in dem Kinderuniversum umdrehen, dann habe ich ja noch meine anderen Rollen, dann habe ich noch meine Rollen im Job und dann habe ich meine Rollen als Partnerin,
bist genau, Freundin, genau. Alles.
Und dann sollte ich, aber jetzt, also ich rein so gedacht, weißt, ich sollte ja dann auch noch, jetzt habe ich ja gelernt, so, eben, ich muss ja jetzt nicht eine aufopfernde Mutter sein, sondern ich sollte ja jetzt auch noch zum Beispiel Zeit nehmen, um mit meinen Freundinnen wegzugehen.
Absolut.
Was ist, wenn ich das gar nicht will?
Hey, wenn du das so spürst, bist du weit. Oder? Also ich glaube, ganz viel eben von diesen Appellen, was man jetzt alles sollte, die Frage, und was will ich, und was passt zu mir, und was passt zu unserem Familiensystem, die wird viel zu wenig gestellt. Weil das Ideal kann sein, dass es null zu dir passt. In alle Richtungen. Oder hat zu deinem Kind nicht passt. Und dort immer wieder drauf zu sagen, das war ein riesen Teil von diesen Begleitungen nach dem Podcast. Ja, es gibt das Ideal, aber was ist deins? Kann da etwas anderes entstehen? Kann da vielleicht einfach auch etwas Realistisches entstehen? Viele von diesen Müttern haben müssen hören, hey, es geht uns im Fall allen so.
Glauben die das?
Ja, mit voller Überzeugung.
Und wieso wissen sie es vorher nicht?
Ich glaube, weil sich nach wie vor Mütter schon auch einen rechten Ruck geben müssen, zu sagen, so ist es, so erlebe ich es, da scheitere ich. Und wenn wir es machen, dann machen wir es vielleicht ein bisschen frisiert. So portionsweise, findest du es auch ein bisschen streng, findest du es auch ein bisschen langweilig ab und zu. Aber so die volle Ladung, die teilen wir ja zum Teil wirklich mit wenig. Die, wenn wir wirklich eben unser Wertesystem vielleicht auch verlassen haben, wenn wir getriggert sind, wenn wir das Kind angeschrien haben, wenn wir Sachen gesagt haben, wo man sich denkt, oh mein Gott, ich habe nie gedacht, dass ich das sage und jetzt plups da raus. Diesen Moment mit jemandem ehrlich zu teilen, braucht Mut, wäre aber auch ein Teil von Heilung. Oder wirklich zu sagen, hey, ich zeige dir das und mache mich enorm verletzlich. Und wenn ich eine gute Freundin habe, die das entgegennimmt und sagt, hey, ich sehe dich im Fall mit deinem Kind. Und das ist 1% nicht mal von dem, was du machst. Und du machst einen guten Job. Mhm. Aber erzähl mir davon, wie es dir gegangen ist. Und du erzählst es in der ganzen Hässlichkeit. Und wir haben immer das Gefühl, bei uns ist es besonders hässlich, bei den anderen. Auch wenn sie mir sagt, es ist hässlich. So hässlich wie bei mir ist es nicht. Mhm. Und wenn man es würde anfangen zu teilen, oder wenn es schon nicht vollständig abgebildet ist in den Medien, dass man es wenigstens in unserem Privaten würde machen.
Ich glaube, es ist ansatzweise das, was du gesagt hast. Eben so, in Häppli ist es schon, aber ich sehe es ja auch bei mir selber. Also ich habe schon eine Hemmschwelle, um jetzt gewisse Sachen zu sagen oder weißt, zu erzählen. Also ich habe dir jetzt wirklich, also wir sind jetzt hier unter uns.
Ja, wir sind hier unter uns, hau mal raus.
Also jetzt wirklich heute Morgen, oder? Heute Morgen, ich musste zum Haus aus, es ist irgendwie 2 Minuten bevor meine S-Bahn fährt, ein riesen Schrei aus dem Kinderzimmer. Also wirklich, und wirklich so, weißt du, so Alarmstufen, oder? Ich komme rein, die kleine Schwester, grosse Schwester hat sie gebissen. In mir etwa 700 Emotionen von einfach Wut, so Gottverdori, warum jetzt? Warum das? Warum machst du das? Und auf der anderen Seite Wut auf die kleine Schwester, weil sie ist die grosse Schwester am Nerven seit irgendwie 10 Minuten und irgendwann muss ich sagen, ja, okay, gut. Irgendwann hat die auch mal irgendwie etwas gemacht.
Nein, natürlich.
Aber in dem Moment so genervt, gefrustet, habe mich in dem Moment auch irgendwie, fühle mich dann von meinen Kindern oft auch so ein bisschen verarscht, im Sinne von, jetzt seriously, jetzt? Oder?
Jetzt muss ich doch los, ihr wisst doch, was heute ansteht.
Jetzt bringt ihr mich in so eine blöde Position, weil ich will ja jetzt eigentlich mega gutes Parenting machen und ich will natürlich mega sagen, so, jetzt, warum hast du jetzt müssen deine Schwester beißen, das ist nicht gut. Weißt, also wirklich so, würde ich probieren, irgendwie alles ein bisschen vorzunehmen. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, spinnst du dir eigentlich? Geht's noch? Hört sofort auf. So, und dann stehe ich irgendwie eine Minute später im Lift und denke so, nein, jetzt bin ich noch so gegangen. Mhm. In diesem Mood. Also ich konnte es nicht mal irgendwie gross reparieren, ja? Was du ja auch sagst. Ja. Oder? Ich hatte nicht mal Zeit, um wirklich... Ich wäre ja dann jetzt in einem normalen Zustand, wäre ich dann wahrscheinlich nach 3 Minuten wieder zurück. Ich hätte dann mal beide Arme genommen und gesagt, hey, es tut mir mega leid. Wir tun aber nicht beißen. aber jetzt konnte ich das nicht können. Also das heisst, es wartet jetzt noch daheim auf mich. Ich gehe davon aus, ich kenne meine Kinder, ich traue es zu, dass sie jetzt mittlerweile doch mehr das schon verziehen haben. Mhm. Und auch, dass mein Mann das auffangen konnte und so. Aber gleich bin ich mit diesem Gefühl dann gegangen. Mhm.
Ich glaube, die Situation, die wir alle x-fach erlebt haben und belastend ist. Und was ist die Frage? Also, was hättest du machen sollen? Wie viel haben dir jetzt all die Podcast-Stimmen genützt in dem Moment?
Ich glaube, meine Frage ist mehr, warum ist es so schwierig, um das nachher zu erzählen?
Weil man das Gefühl hat, man wird bewertet. Das Bild von dieser schlechten Mutter. Oder? So, alle anderen bringen es her, ich bringe es nicht her, ich mache mein Kind kaputt. Das schwingt mit. Und der Perfektionismus kommt ja nicht zu uns, weil wir uns so wohl mit uns selber fühlen. Sondern die Tür zu dem ist immer wieder die Frage, bin ich gut genug? Und wenn mir dann der Alltag serviert, da gerade nicht so. Und dann muss ich es noch jemand anderem erzählen. Und ich bin nicht gewöhnt aus vielleicht anderen Beziehungserfahrungen, dass das so aufgenommen wird, dass ich nachher tatsächlich weiss, ja, mit meinen Fehlern, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen, bin ich eben gut genug.
Was ist, wenn man niemanden hat, wo man das erzählen kann? Gibt's da, weißt, hast du da eine Empfehlung? Soll man es aufschreiben?
Ja, ja? Ich fände das schön. Also ich habe mich vorbereitet, wo du gesagt hast, wir reden dann ein bisschen über deinen Perfektionismus. Hast du also gedacht, was habe ich denn damit gemacht? Oder? Und jetzt wäre es auch schön, ich könnte so ein Patentrezept ausrollen und sage, zuerst habe ich das gemacht. Das war nicht so. Es war mehr so, ich arbeite so einen Berg ab. Ein Berg, den ich spüre, der belastet mich. Und ein Teil ist sicher, finde ich, wenn man das Glück hat, immer einen ehrlichen Austausch zwischen den Frauen oder auch die Heim mit dem Partner oder so. Oder mit den eigenen Eltern. Das ist auch sehr heilsam, wenn man das kann. Wenn man das nicht kann, wenn man vielleicht auch noch nicht an dem Punkt ist, dann ist schon, das einfach für sich mal auseinanderzunehmen. Wirklich herzusitzen und sagen, okay, was ist passiert? Vielleicht muss ich es aufschreiben, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich es einfach für mich auch schwätzen. Sag, okay, was ist passiert? Und jetzt nicht, was denke ich darüber, sondern was ist passiert? Und dann schauen, okay, habe ich Hinweise, warum es passiert ist? Und ich empfehle da immer mal anzufangen mit so Most Generous Interpretation. Das machen wir oft bei unseren Kindern, idealerweise. es passiert etwas, eben, sie beißt.
Ja.
Sie beißt. Mhm. Jetzt kann ich mir entweder sagen, mein Gott, das Kind hat ja kein Sozialverhalten und ich kann es überhaupt nicht regulieren und da ist ja alles schiefgelaufen. So, nicht grosszügig. Ich kann mir einfach sagen, okay, sie ist genervt, sie hat keine bessere Lösung gehabt, sie ist so und so alt, sie wird es ziemlich sicher lernen, wie kann ich sie unterstützen dabei? Wie oft machst du das bei dir, die Interpretation? Bei uns kommt oft genau so eine autoritäre Stimme, wie ich Schnur. Was ist mit dir falsch? Dein Kind. Weisst es doch besser. Oder die Stimmen sind tief. Und wenn ich dort lernen kann, mit mir selber ein neues Gespräch anzufangen, sage, hey, was ist jetzt los bei dir? Nicht, was ist falsch mit dir, sondern wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dir denn heute schon gegangen? Oder gestern? Oder die ganze letzte Woche? Und dann mal wirklich ehrlich drauf schauen. Grundbedürfnis. Bei unseren Kindern überlegen wir den ganzen Tag. Hunger? Ja, nein. Schlaf? Ja, nein. Genug Bewegung? Ja, nein. Freunde gesehen? Ja, nein. Und dann ist es so, okay, ja, wenn das alles nicht so gut erfüllt ist, ja, dann haben sie einen Meltdown und den verstehe ich. Aber bei uns ist es mal recht ähnlich. Oder? Sind die Grundbedürfnisse? So oft rede ich über die Praxis mit Müden und sage, und wann hast du gegessen? Was hast du gegessen? Schmeckt dir das? Nein? Gut, einfach irgendwo noch solche Reste drin. Oder? Wann bist du das letzte Mal von außen gesehen, hast du deinen Körper gespürt? Wann hast du etwas gut zu tun. Ich meine wirklich nicht die Luxusart von Selbstfürsorge. Ich meine basal. Mhm. Duscht. Ausgerübt hergesessen. Sitzen! Mütter sitzen fast nie, die wandern immer so umeinander. Und sagen, sitz doch her, sitz beim Essen, sitz beim Tee trinken, sitz mal her. Das kann man einfach Kindern auch sagen.
Viele können sich das ja gar nicht erlauben.
Ja.
Ja. Also weißt du, selber sich irgendwie die Erlaubnis geben, so und jetzt sitze ich mal an oder jetzt mache ich mal nichts.
Aber dort müssen wir dann wirklich anfangen, Klartext miteinander reden, weil wenn ich das alles nicht mache, dann kann ich aber auch nicht von mir erwarten, dass ich dann super reguliert bin, wenn mein Kind den Meltdown schmeißt. Ich kann nicht von mir erwarten, dass ich auf alles verzichte, wo mein System bräuchte. Und ich rede nicht mal nur von diesen basalen Grundbedürfnissen, ich rede auch von psychologischen Grundbedürfnissen. Austausch, Freiheitsgefühl, Spontanität, Ruhe. Ich meine, wie viel von uns sind einfach konstant überstimuliert? Das sind alles Faktoren, die nachher zu dem führen, dass du austickst. Und ja, vielleicht kannst du das nicht erlauben, aber wenn du 100-mal hergeleitet hast, dass das Beiträge sind, warum du austickt bist und nicht dein Kind, mhm. Wenn du dann nicht irgendwann in die Richtung läufst. Ich meine,
aber schwieriger ist ja in dem Moment, wo du ja dort drinnen bist, das irgendwie selber auch zu sehen, oder? Also, du bist ja meistens, siehst du ja dann wie nicht selber. Was wäre denn der Technik? Muss ich mir quasi wie vorstellen, dass jetzt jemand vis-à-vis ist von mir? Oder ich bin quasi wie eine Freundin mhm. oder eine externe Person, die mich anschaut und mir die Sachen dann eigentlich wie sagt? Weil es kann ja nicht jeder jetzt, oder jede, es ist ja Frise, vor allem jede. Wo dann, es kann nicht jede zu dir kommen. Oder es hat vielleicht eben nicht jede so eine gute Freundin, die das dann auch so kann formulieren kann. Also,
ich würde wirklich anfangen, mir rauszuschreiben, wie rede ich jetzt gerade mit mir? Was sind die Sätze, die ich höre? Das ist einfach mal so der erste Block. Oder was erzähle ich mir für eine Geschichte über mich selber? Würde ich die sonst irgendjemandem erzählen, wenn irgendeine Freundin, oder wenn jetzt eben keine Freundin rum ist, würde ich das zu irgendjemandem mit dieser Härte sagen? Kann ich es anders sagen? Also wirklich wie, wenn das der Default ist, die Härte mit mir selber, der Anspruch mit mir selber, kann ich anfangen, ein Gegengewicht zu setzen? Und ich schaue, hey, wie geht's mir? Wie geht's mir wirklich? Was bräuchte ich? Was hätte ich gebraucht? Dass das nicht passiert wäre. Dass es in Zukunft weniger passiert. Ich muss mir selber anfangen, ein gesünderes Gegenüber zu sein. Und das ist nicht einmal aufgeschrieben. Es ist immer wieder sich beobachten und sagen, hey, wie rede ich eigentlich mit mir? Wie bin ich eigentlich zu mir? Was verlange ich alles von mir? Kann das irgendjemand schaffen?
Obviously nicht. Mm. Mhm. Genau. Mhm. Also dann ist es eigentlich nicht etwas, was man tut, sondern etwas, was man wie eine Haltung sich gegenüber.
Ich finde es der wichtige Teil, oder? Wieso sind wir wieder so auf dieser Ebene von Tipps und Tricks? Mhm. Und es greift, es ist ein Teil davon. Es ist ein Teil davon, oder? Gewisse Sachen kann man sich aneignen als aktiv. Aber das andere ist ja Haltung. Kann ich die Aufgabe, die höchst komplexe Aufgabe vom Mami sein, kann ich die fehlerlos machen oder nicht? Und ich für mich musste ganz klar ablegen, auf keinen Fall. Kein Fall, Scheitern ist eine Tatsache in diesem Spiel. Immer wieder. Immer wieder, mehrmals pro Tag mini und dann vielleicht ab und zu mal so richtig. Aber es gehört dazu. Und warum gehört dazu? Weil niemand von uns ist fertig gewesen zu dem Zeitpunkt, wo wir die Kinder bekommen. Vielleicht haben wir es gemeint, dann haben wir das Kind bekommen, dann haben wir gesagt, doch noch viel zu tun. Und so läuft es immer weiter. Man hat ja oft, du hast auch noch so gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein Stück hinterdrein. Oder? Es kommt immer ein neues Thema, es wird immer, die Komplexität ist immer wieder neu mit anders. Und ich glaube, so ist es. Und wenn ich das kann als Haltung verinnerlichen, sowohl vor mir, aber auch vor meinem Kind, dann kann ich den Anspruch vielleicht irgendwann auch loslassen, den perfekten Mami-Roboter zu sein für mein Kind. Sondern wenn ich das Lernen verinnerliche, dass, hey, du bist am Lernen, ich auch. Das machen wir zusammen. Mal läuft es gut, mal stolpern wir, fangen wir wieder an. Dann bringe ich meinem Kind etwas sehr Wertvolles bei. Weil, oder ich habe mal den schönen Satz gelesen, Mutter sein ist so Kunst vom Leben zu vermitteln. Und ich finde es so schön. Und wenn ich jetzt einfach Kunst vom Leben sind, irgendwie herzige Wichteltüren und das stimmt einfach nicht. Kunst vom Leben ist, ich werde besser, ich bin mich am entwickeln und zwischen denen gehe ich. Und dann kann ich wieder aufstehen und ich bin immer noch gut genug. Immer noch. Und das ist etwas, was man üben kann. Oder immer wieder zu sagen, okay, jetzt bin ich Kate. Schon wieder. Jetzt mache ich mich entweder brutal fertig für das und ich garantiere dir, es wird es nicht unwahrscheinlicher machen, dass es wieder passiert. Das löst gar nichts. Oder ich fange mir an, mit dieser Milde zu begegnen, die ich mir zum Beispiel für mein Kind würde wünschen, wenn es einen Fehler macht. Und für das mir in dem Moment zu sagen, boah, okay, das klingt, das wäre richtig tough für dich gewesen. Was hättest du gebraucht? Wie willst du es verhindern das nächste Mal? Vielleicht klappt, vielleicht nicht. Und das kann ich vor meinem Kind genau auch machen. Also wenn du heute heimkommst, kannst du entweder so tun, als wäre nichts passiert. Oder du kannst her sitzen und sagen, boah, heute Morgen, he? Ich bin schon ein bisschen da oben gewesen, ich habe gewusst, ich muss auf die Zeit los. Und dann das und irgendwie hat es mich gerade voll auf dem falschen Fuß erwischt. Und das tut mir leid.
Aber das Gespräch könnte man aber auch mit sich selber haben.
Mhm. Hey, heute Morgen, mega tough gewesen, hast viel auf deiner Platte gehabt. Tut mir leid, dass es gerade so viel für dich ist.
Darf ich das dann einfach gehen?
Ich würde es sehr empfehlen, ja.
Oder das, ja, nein, weißt du, nein. Wieso immer so
ein bisschen. Sonst hast du einen Katalog. Oder? Also das habe ich am Anfang oft
gemacht. Katalog,
nein. Nein, du nicht. Ich schon. Ich habe einen Katalog gehabt. So ganz gut. Und dort ist es eben, die Geburt ist schief gegangen, der Neonatologie. Und irgendwann hast du das Gefühl, du bist nur noch am Kompensieren von dem, was ja alles schon oder? Schief gegangen ist. Und tatsächlich, Repair Mind mit sich selber, mit dem Kind, mein, hey, wir reden über das. Ich höre, was du mir sagst, ich höre, was ich mir sage. Ich nehme das ernst. Ich spüre auch das unangenehme Gefühl von nicht okay gewesen. Und mit dem hat es sich dann nachher aber erledigt. Ich muss nicht in die Schuld- und Schamspirale unendlich lang weiterziehen und mit meinem Kind noch 100 Mal entschuldigen. Weil, was ist denn das für ein Vorbild? Okay, du bist ein Fehler und dann machst einen Fehler und dann stehst du für immer in meiner Schuld. Also, mit wem bist du so streng sonst in deinem Leben? Mit niemandem, mit keiner Freundin, mit keinem Partner, weil sonst wäre wahrscheinlich fertig. Und auch nicht mit deinen Kindern. Du gehst ja auch nicht zu deiner Beziehung aus, wenn es mal einmal beißt. Sondern du gehst wieder rein und das machen wir auch. Wir haben es auch verdient.
Wenn du vorher den Partner ansprichst, warum sind wir Frauen primär so? Und wie erklären wir das vielleicht unserem Partner, der das nicht nachvollziehen kann?
Hey, warum sind wir Frauen so? Also ich glaube, das geht weit über die Elternschaft aus. Oder? Also das ist, wenn wir sehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert hat über Generationen in Form von Patriarchat, dann ist das Mass aller Dinge ist der Mann gewesen. Und wir sind die Abweichung. So wie wir funktionieren, so wie wir fühlen, so wie wir denken, was wir brauchen, alles nicht so pragmatisch gerade, irgendwie. Aber das ist das Mass von der Dinge. Das heisst, du, über Generationen ist die Frau in der Gesellschaft schon einfach verunsicherter gewesen. Immer in Frage gestellt über die eigene Wertigkeit. Die haben mich viel stärker müssen beweisen. Das ist etwas, was mich bis heute in ganz vielen Lebensbereichen...
Sind wir bei der Leistung?
Sind wir bei der Leistung? Ja. Oder? Und wenn ich die Unsicherheit über Generationen weitergebe, immer mich frage, okay, und kann ich das auch, kann ich da mitheben, bin ich genug gut, auch so, wie ich bin, dann ist die Tür eben tatsächlich weit offen. Einfach viel von mir zu verlangen, mich anzupassen, über meine Grenzen auszugehen. Und da haben wirklich die Frauen einfach eine andere Geschichte als Männer. Und im Elternsein tatsächlich, das Mutterideal ist einfach ein anderes als das Vaterideal. Und ich glaube, das ist jetzt in unserer Generation immer so. Also auch die Väter, die jetzt einen Schritt vorher gemacht haben und ihren Papi-Tag machen. Oder, ich meine, nur schon das Wort Papi-Tag. Also was heisst denn das? Oder? Und dann, oder, wie viel positives Feedback kommen sie für das über? Wo bekommst du als Frau in deiner Mutterrolle von irgendjemandem ein positives Feedback? Die Wahrscheinlichkeit ist, dass du viel mehr Bewertungen fährst für jeden Entscheid, den du getroffen hast. Zu viel, zu wenig. Das ist das, was wir die ganze Zeit hören.
Wie erkläre ich das jemandem, der das nicht erlebt? Wie erkläre ich das meinem Mann, der erlebt, eben, er geht irgendwie auf den Spielplatz oder er macht irgendwie die Nacht und alle finden es so gut?
Hey, erklären. Ich meine, klar, du kannst ihn auf deine innere Reise mitnehmen, wie du das tagtäglich erfährst. Oder du gehst auf dein Gefühl, wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich in dieser Rolle? Und was brauche ich? Und was brauche ich auch von dir? Du bist der mich sieht in dieser Rolle. Deine Motivation ist genauso gross, dass das Projekt Familie funktioniert wie meine. Das heisst, für niemand anders habe ich die Relevanz, wenn ich das mache. Und du siehst mich in allen Momenten. Ich brauche dein Feedback. Ich brauche deine Wertschätzung. Und das ist nichts mit Schwäche zu tun, das ist einfach ein Fakt. Alles, was wir machen den ganzen Tag, ist recht unsichtbar. Also wenn du räumst auf, es geht 5 Minuten später gleich aus. Es fällt eigentlich eher auf, was nicht rum ist. Oder? Wenn dann der Kühlschrank mal leer ist, dann okay, hier ist schief gegangen. Aber alles, was du machst, löst sich oft wieder auf. Und alles, was du in die Kinder hineingibst, ist ja auch nicht ein direktes Outcome. Und vor allem in den ersten Jahren kommt ja auch von deinem Kind wenig eindeutiges Feedback. Wo stimmen wir gerade? Jetzt, so meine Kinder sind jetzt 5,5, ich finde, da gibt es schönes Feedback und ich geniesse das. Aber nur schon das, dass ich das so annehme und aufsauge, hat eine neue Tür müssen aufmachen. Also von dem her, was du erklärst, ja, kannst du versuchen erklären oder kannst du einfach sagen, was ich brauche. Ohne, dass du dich durch das irgendwie abhängig oder schwach fühlst, weil wir machen das ja zusammen.
Also ich habe jetzt verstanden, wenn ich dem entgegenwirken, dem Perfektionismus oder eben aus dieser Perfektionismusfalle rausgehen, dann muss ich eigentlich zuerst mal wie merken selber, dass ich drin bin. Und das in ja anerkennen, oder? Und schauen, wo bin ich die ganze Zeit mehr irgendwo am Messen. Ich muss probieren, anders mit mir selber zu reden. Vielleicht so, wie ich mit einer guten Freundin würde reden oder eben auch mit meinen Kindern. Oder? Ich rede mit meinem Partner, sage ihm, was ich brauche von ihm, wenn er mich so sieht. Und das Wichtige ist die Haltung zu sich selber. Habe ich irgendetwas vergessen? Was können wir noch machen?
Ich glaube, ein Stück weit geht es darum, ein neues Ideal für sich selber zu schaffen. Was ist mein Ideal? Ist mein Ideal eben tick the box, alles gemacht, was ich gelesen habe? Oder um was geht es mir denn? Wenn ich herschaue und sage, okay, es ist ihre Kindheit und ich habe eine gewisse Verantwortung, dass das gut läuft, sind es ja gleichzeitig auch meine Lebensjahre. Und das muss ich unter einen Hut bringen. Und das kann mein Ideal werden, zu sagen, hey, ich suche auf meinem Weg einen Sweet Spot, der das ein bisschen abdeckt, aber meins nicht ganz vergisst. Also immer wieder den Blick gegen ihn und sagen, hey, werde ich mir auch noch gerecht? Weil wenn ich das nicht mache, dann werde ich es da auch nicht mehr.
Bin ich noch gute Mutter, wenn ich mich an erste Stelle stelle?
Absolut. Ich glaube, es ist eine super Voraussetzung. Oder weil deine Motivation, von dem weiterzugehen, ist das Natürlichste. Sonst würde man das gar nicht führen, das Gespräch. Oder von dem, was du Führung hast, wird alles zu deinem Kind fließen, in ein System fließen. Und das funktioniert besonders gut, wenn du dich an erste Stelle nimmst.
Ich glaube, was mir noch so geholfen hat, oder was du mir gesagt hast nach dem Gespräch, war so, Scheitern ist eine Tatsache. Es ist nicht ein If, es ist ein When. Und ich glaube, mit dem so durchs Leben zu gehen, macht es viel einfacher. Also, es ist so ein bisschen wie, kennst du noch Takeshi's Castle? Seht ihr das noch? Die Sendung? Oder ist so, für die, die es nicht kennen. Es ist so eine japanische Sendung, wo Leute so über ganz komische Hindernisse haben müssen pumpen und sich so Ninja-Style müssen über Wasser und irgendwo und heben und hangeln und so. Und ich meine, so kommt es mir manchmal so ein bisschen vor, oder? Und es ist wie, oder? Es ist chancenlos. Irgendwann lande ich im Wasser. Und dann kann ich entweder anfangen zu rennen oder ich kann halt lachen und sagen, okay, gut, jetzt fange ich nochmal an.
Jetzt hat es mich verwünscht. Und dort vielleicht auch wirklich sagen, hey, schau doch mal auch schnell, was sonst noch rum war den ganzen Tag. Also, ja, dort ist Kate vom Hindernis. Massiv, schmerzlich für alle. Aber der Rest vom Tag, was hast du gemacht? Was hast du gegeben? Und dort schaut man viel zu selten hin. Das ist eigentlich, finde ich, der härteste Aspekt in unserer Generation. Oder? Die Generation macht mehr Lohnarbeit in der Familie, macht die intensivste Elternschaft, die es glaub, je gegeben hat, nicht nur an physischer Präsenz, sondern an emotionaler Präsenz. Und am Abend gehen sie ins Gericht mit sich selber. Anstatt einfach mal drauf zu legen und sagen, okay, was habe ich gegeben? Was habe ich gegeben? Wie viel Liebe habe ich heute gegeben? Wie viel Lacher habe ich geteilt mit meinem Kind? Wie oft habe ich sie einfach angeschaut und gedacht, Mega schön. Welches Essen habe ich zubereitet? Welche Pause habe ich mir genommen? Einfach mal drauf zu sagen, was hat alles auch stattgefunden, obwohl der eine Fehler, wenn man es so will nennen, der war. Balance selber wieder herzustellen.
Vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen mehr abfeiern. Oh. Aber das ist ja etwas, was wir Schweizer so, also wir Frauen nicht können und wir Schweizer noch gar per se nicht.
Erst wenn es perfekt ist.
Gell? Mit dem hören wir jetzt auf. Ab heute.
Feiern wir ein bisschen mehr. Fände ich schön. Fände ich wertvoll für unsere Kinder zu sehen. Weil das wünschen wir uns für sie, oder? Dass sie sich feiern auf ihrem Weg, auch wenn sie ab und zu stolpern.
Ich finde das ein mega schönes Schlusswort. Und ich möchte ganz, ganz herzlich danke Merci dir sagen für den zweiten Podcast mit dir, Sandy.
Danke dir.
Merci vielmals. Und jetzt möchte ich gleich noch schnell den Besuch im Saal fragen, ob jemand von euch noch irgendwie eine Frage stellen möchte. Ich habe hier noch ein Mikrofon und wir haben noch theoretisch noch 5 Minuten. Wenn ihr auch noch etwas fragen wollt, könnt ihr jetzt die Hand aufhören und ich würde euch das Mikrofon bringen.
Also sonst frage ich mal etwas. Ja. Ich bin selber Mutter. Mein Sohn ist 16 und ich habe jetzt das Gespräch mega schön gefunden. Also wie ist es? Also hast du viel mit deinem Mann zusammen geredet? Also haben wir Gespräche gehabt, auch privat, wenn es dir nicht gut gegangen ist? Beide.
Beide. Hey, immer wieder. Immer wieder. Zwangsläufig, oder? Man muss ja so ein bisschen im gleichen Boot drin sein. Und es ist niemand so nahe in dem Boot drin, wie jemand, wo das mitträgt, oder? Ja.
Ja, also hier ist das Gleiche. Also ich glaube, bei uns ist so unser Zusammenspiel oder unser Rollenspiel in dem Sinne hat sich wahnsinnig verändert über die Zeit, in der wir Kinder hatten. Also wirklich, ich bin voll in die Mutterschaft, CEO-Rolle reingefallen am Anfang, obwohl ich gemeint habe, wir haben eine total gleichberechtigte Partnerschaft. Und irgendwie einen Monat später habe ich wie gemerkt, so, er geht arbeiten und ich mache alles. Mhm. Und wir haben es beide nicht gut gefunden und haben nachher sehr viel, sehr lang und sehr oft diskutiert. Und das irgendwie, also wirklich über die letzten paar, also über die letzten 12 Jahre eigentlich hat sich das entwickelt. Und mittlerweile sind wir fast umgekehrt. Also im Moment ist er mehr bei den Kindern. Aber was ich sehr spannend finde, ist, dass er sich eben doch nicht die gleich hohen Ideale setzt, dass er gleich doch weniger eben, Sachen geht recherchieren oder sich auseinandersetzt, wie würde man jetzt mit dieser Situation umgehen. Das kommt alles via mich. Die Info kommt er zwar über, aber das kommt via mich. Nach wie vor. Und das ist einfach etwas, was ich beobachte und was ich mega, mega spannend finde.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ich meine, entweder die Familie plant oder haben beide das besprochen? Haben die Kinder wollen? Haben die euch auf ein Ziel an so eher geschafft? Oder ist das einfach plötzlich passiert?
Bei uns?
Ja, allgemein.
Alles. Erstens geplant. Geplant, alles besprochen. Ich habe von Anfang an gesagt, hey, gell, ich bleibe nicht daheim. ja, wirklich. Also, volle Palette und voll reingelaufen.
Was würdet ihr jetzt einen Tipp geben für die Frauen, die plötzlich einfach schwanger werden und die Beziehung auseinandergeht und plötzlich eben mit dem ganzen Zeug, was sie jetzt da besprochen haben, einfach da plötzlich allein stehen? Was würdet ihr beide so, weil für andere Frauen sind ja so wie Perfektionisten. Also für uns ist so, wow, Biene ist perfekt, oder? Und ja, man denkt, man sagt es nicht, oder? Wir Schweizer sagen ja, ich bin da aufgewachsen, aber wir sind ja sehr reserviert, wir sagen nicht, eben wie ihr gesagt habt, wir leiden allein, wir gehen arbeiten, wir haben ein Kind, wir haben einen Burnout, wir haben den Babyblues, aber eigentlich, die Gesellschaft sagt mir uns, wir wollen Wonder Woman sein. Mhm. Also was würde die andere Frau sagen, wo das nicht gelingt, oder? Dass sie einen tollen Partner haben, irgendwie, wo das alles mitmacht, weil viele Männer steigen da aus.
Absolut. Also auch wenn sie vielleicht noch im Haushalt sind, sind sie ausgestiegen. Also ich glaube, das muss man ganz ehrlich sein, oder? Das ist die Realität von vielen Paaren. Auch wenn man das zusammen macht, macht man es irgendwie gleich gefühlt allein. Für viele Mütter. Hey, gibt es einen Tipp? Ich meine, das ist eine Meisterleistung. Und der Tipp ist, das ehrlich zu teilen, aber auch sich selber für das wertschätzen. Dass man weit außerhalb von dem, was man sich vielleicht manchmal gewünscht hätte, wie es ist, die Arbeit muss leisten, die schon unter vermeintlichen Idealbedingungen einfach anstrengend ist. Und zu schauen, hey, was kann ich in dieser Situation, wie kann ich mich abstützen, dass es eben nicht den einen Partner braucht, sondern wer ist vielleicht sonst noch da? Für mich, aber auch für mein Kind. Für das, dass der Alltag machbar ist.
Ja, also ich habe für mich vielen Dank. Mein Sohn ist 16 und ich war alleinerziehend. Und ich finde es schön, dass Sie wirklich so einen Podcast haben. Es ist wichtig für viele Mütter. Okay, also Dank. Vielen, vielen Dank wirklich
danke
für meine
dir.
Frage. Hat jemand noch eine Frage?
Merci vielmals. Merci vielmals, dass ihr da
seid. Ja, danke vielmals.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.